Ich weiß nicht, was Sie für ein Grundbild vom Gebet haben. Wahrscheinlich nicht das von Mose mit erhobenen Händen auf dem Hügel, um auf die Weise eine Schlacht zu gewinnen. Und doch wird in diesem recht archaischen und auch martialischen Bild deutlich, dass offensichtlich Gott durch unser Gebet berührt und bewegt wird, dass es eine Beziehung gibt zwischen unserem Gebet und Gottes Handeln. Das Bild, was viele Leute als erstes mit Gebet in Verbindung bringen, ist ein anderes. Und der Künstler hätte sich kaum vorstellen können, welche Popularität sein Altarbild einmal genießen wird. Etwa 500 Jahre ist es her, als er es gemalt hat. Man sieht es ja in unzähligen Wohnungen und auch Altenheimzimmern an der Wand hängen. Albrecht Dürer hat es geschaffen. Er hat nicht vorsehen können, dass seine betenden Hände das bei weitem erfolgreichste Bild von ihm werden würden. Es gibt sogar eine Doktorarbeit über die unzähligen verkitschten Versionen dieses Bildes, für die natürlich der Maler selbst nicht verantwortlich gemacht werden kann. Das Original ist immer noch am besten. Die zerfurchten Hände sind alles andere als martialisch. Sie stehen im großen Kontrast zu jenen erhobenen Händen des Mose. Diese Hände stehen für eine Biografie, die offensichtlich schon manches durchgemacht hat. Und sie stehen auch für einen Menschen, der durchaus auch handfest zupacken und arbeiten kann. Aber hier sind sie ganz ruhig. Und irgendwie stellen sie beides zugleich dar. Sie richten sich nach oben und können abgeben, und sie wirken ein wenig, als wollten sie gleich was auffangen, also von Gott empfangen. Vielleicht liegt ja gerade in dieser Verbindung von Ruhe und Anspannung, von Kontemplation und Konzentration das Geheimnis für die Popularität der betenden Hände. Sie sind ein großartiges Symbol für das Gebet, und um das geht es auch in unserem Bibeltext. Betet für uns, heißt es nämlich dort gleich am Anfang. Ich lese aus 2. Thessalonicher 3, Abvers 2. Weiter, liebe Brüder, betet für uns, dass das Wort des Herrn laufe und gepriesen werde, wie bei euch, und dass wir erlöst werden von den falschen und bösen Menschen. Denn der Glaube ist nicht jedermanns Ding. Aber der Herr ist treu, der wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Wir haben aber das Vertrauen zu euch in dem Herrn, dass ihr tut und tun werdet, was wir gebieten. Der Herr aber richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes und auf die Geduld Christi. Betet für uns. Der Apostel bittet also die Christen in Thessalonich, für ihn vor Gott einzutreten. Denn ganz offensichtlich lief es für den Apostel gerade alles andere als rund. Er brauchte Unterstützung im Gebet. Und wir brauchen heute nicht viel Vorstellungskraft, um eine Ahnung davon zu bekommen, was ihn zu dieser Bitte führte. Hier in unserem Abschnitt spricht er von falschen und bösen Menschen, von denen er erlöst werden möchte. Und ein Kapitel vorher sogar vom Auftreten des Widersachers. Offensichtlich war dieser Apostel damals einer Umgebung ausgesetzt, die alles andere als freundlich gestimmt war. Ja, schon von Anfang an war die Ausbreitung des Evangeliums ein zähes und auch anstrengendes Geschehen. Das war keine Massenbewegung. Niemand war damals von einem schnellen missionarischen Erfolg verwöhnt. Es gab weder Großveranstaltung noch war das Evangelium ein Selbstläufer. Die Botschaft von Jesus, dem gekreuzigten Auferstandenen, war in ihrer Wirkung oft das krasse Gegenteil von jenen Laola-Wellen der Begeisterung, die wir in den letzten Wochen der Fußball-WM erlebt haben. Nein, Missionar zu sein, war schon damals eine harte Kernerarbeit mit unendlich vielen Rückschlägen. Wir dürfen also ruhig auch ein wenig skeptisch sein, wenn in der heutigen Zeit manch prominenter Prediger vollmundig behauptet, an seinem mitreißenden Riesenerfolg könne man das wahre Evangelium ablesen. Damals zur Zeit des Neuen Testamentes lief das jedenfalls anders. Der Apostel, der den zweiten Thessalonicher geschrieben hat, war höchstwahrscheinlich nicht Paulus selbst, sondern jemand aus der nächsten Generation oder der übernächsten. Denn höchstwahrscheinlich liegen mehrere Jahrzehnte und damit auch ein Generationswechsel zwischen den beiden Thessalonicher Briefen. Und der Verfasser dieses zweiten im Neuen Testament überlieferten Briefes an jene Gemeinde beruft sich durch den Namen Paulus auf die Autorität seines berühmten Vorgängers und Lehrers. Und er tat das nicht, um seine Leser zu täuschen, denn als er seinen Brief schrieb, hatte es sich mit Sicherheit schon rumgesprochen in den Gemeinden, dass Paulus schon längst in Rom als Märtyrer gestorben war, als jener Brief eintraf. Dieser Apostel in der Tradition von Paulus kämpfte damals mit harten Gegnern. Die Zeit der großen Verfolgung hatte im Römischen Reich längst begonnen. Aber er kämpfte auch schon mit solchen, die eigentlich schon zur christlichen Gemeinde gehörten, aber nicht mehr am ursprünglichen Evangelium festhielten, sondern etwas anderes, wie auch immer attraktiveres wollten. Und es traten selbsternannte Propheten auf, die steil behaupteten, der Tag des Herrn sei schon gekommen. Also schon in dieser zweiten und dritten Generation nach der eigentlichen apostolischen Zeit gab es vermeintlich fromme Verführer, die einen anderen oder auch mal sich selbst als den wiederkommenden Herrn und Heiland bezeichneten. Machen wir uns das klar, die noch junge Kirche Jesu Christi war damals alles andere als gefestigt und ich kann gut verstehen, dass er sich vor diesem Hintergrund in die Zeugenschaft des berühmten Apostels Paulus hineinstellte, als ein Signal, was denn jetzt gilt und was eben nicht gelten soll in der Gemeinde. Dieser neue Paulus möchte mit seinem Brief Klartext sprechen. Er will die Leser warnen, dass sie sich nicht blenden lassen von denen, die den schnellen Erfolg versprechen. Der Böse aber wird auftreten mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern und mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit, so schreibt er. Und dann weiter, so steht nun fest und haltet euch an die Lehre, in der ihr durch uns unterwiesen worden seid. Es sei durch Wort oder Brief von uns. Man merkt, es ist eine Anspielung auf den ersten Thessalonicher Brief. Viele Jahre vorher hatte der echte Paulus diesen Brief geschrieben und den sollten sie wohl wieder und wieder lesen, zusammen mit anderen heiligen Schriften, die sie aus der Zeit der großen Apostel hatten. Damit sie nicht abdrifteten ins Uferlose, sondern festhielten an dem Evangelium, das eben nicht nur ein schöner Traum, sondern die Wahrheit ist. Wenn wir heute jenen zweiten Thessalonicher Brief lesen, und tun Sie das ruhig heute Nachmittag mal am Stück, er ist eigentlich besteht nur aus zwei Seiten in der Lutherbibel. Wenn wir das lesen, dann formt sich in uns schnell das Bild eines angefochtenen und fast schon verbissen kämpfenden Missionars, der die ständige Konfrontation mit seiner feindlichen Umgebung kaum mehr aushält. Und anders als der originale Paulus, der einen wesentlichen Teil seiner Briefe sogar aus dem Gefängnis geschrieben hat, ohne dabei die innere Freude an Jesus Christus zu verlieren, wirkt dieser spätere Apostel nicht mehr so leichtfüßig. Mit Mühe und Plage haben wir Tag und Nacht gearbeitet, schreibt er im dritten Kapitel. Und er stellt sich damit als Vorbild für die Christen hin. Und anders als der echte Paulus schreibt er auch nochmal wesentlich konfrontativer. Er wartet auf die Vergeltung, die der wahre, wiederkommende Herr üben wird gegenüber allen, die dem Evangelium gegenüber nicht gehorsam waren. Ja, das ist etwas anderes, als wir es von Paulus kennen, denn dort zielt das Evangelium nicht auf die Vernichtung des Bösen, sondern auf dessen Überwindung. Und die angemessene Antwort auf den Ruf des Evangeliums wird bei Paulus normalerweise auch nicht als Gehorsam, sondern als Glauben bezeichnet, als Vertrauen in das Geschenk der unverdienten Gnade. Aber nicht nur der Verfasser des Briefes entstammt einer neuen Generation, auch die Adressaten, die Gemeinde in Thessalonich, wird sich geändert haben. Vom ersten Thessalonicher Brief wissen wir, wie ungeheuer intensiv die Gottesbeziehung jener Gemeinde damals war. In einer turbulenten Hafenstadt, unserem heutigen Thessaloniki, also einem Verkehrsknotenpunkt zwischen Europa und dem Orient, in dieser lauten Stadt hat sich eine eher stille Gemeinde formiert. Das waren Menschen, die geprägt waren von einer besonders innigen Jesusbeziehung. Paulus freut sich in seinem Brief an dieser Gemeinde. Es fehlt nur, dass er diese Gemeinde das griechische Jerusalem nennt oder das schwäbische Jerusalem. Und gleichzeitig erinnert aber auch daran, dass wir als Christen auch noch auf was Größeres warten dürfen. Noch sind wir nicht im Himmel, noch sind wir nicht erlöst. Also, so schreibt er, lasst uns zwar im Licht des kommenden Tages leben, aber sinngemäß heißt es dann weiter, bleibt zugleich mit beiden Beinen auf dem Boden. Darum ging es im ersten Brief. Und jetzt, Jahre später, der andere Briefschreiber, wie gesagt, ein Apostel, der schon etwas verhärmt wirkt, der ein wenig moralisierend schreibt und wohl auch schon etwas müde geworden ist. Denn die Botschaft von Jesus Christus stößt in seiner Umgebung auf unterschiedlichste Formen der Ablehnung. Am schlimmsten ist dabei oft gar nicht mal die offene Konfrontation. Viel kräftezehrender kann manchmal die lähmende Gleichgültigkeit werden, die einem als Anwalt des Evangeliums begegnet. Der Apostel schreibt ganz trocken, der Glaube ist nicht jedermanns Sache. Anscheinend erlebte er schon damals genau das, was auch uns so häufig entgegenschlägt. Kein offener Protest, kein aggressiver Atheismus, kein Konflikt der Religionen, sondern ein achselzuckendes Desinteresse. Wissen Sie, das mit dem Glauben ist nicht meins. Ich komme auch so zurecht. Ich bin religiös unmusikalisch, hat mir neulich jemand gesagt. Und auch schon damals gab es solche Reaktionen. Nichts dagegen, sei du mal ruhig fromm, es stört mich ja nicht. Aber das ist nicht mein Ding, das mit Jesus und so. So etwas musste sich der bedrängte und wohl auch müde gewordene Apostel anhören. Denn der Glaube ist eben nicht einfach eine Selbstverständlichkeit. Es gibt nicht einen Hebel, den man nur finden und dann ziehen muss und schon stellt sich Glaube ein. Auch keinen rhetorischen Knopf, den man drücken muss. Keinen missionarischen Kniff mit Erfolgsgarantie. Wir können nicht mehr tun, als unseren Glauben möglichst anschaulich zu bezeugen, aber auch ihn möglichst überzeugend zu leben. Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. So schreibt es Paulus in schon fast trotzigem Ton in seinem ersten Brief nach Korinth, 50 Jahre vorher. Die Juden, die regen sich wenigstens noch auf über Christus, aber die Griechen, die lächeln meist nur milde über so viel Unverstand. Der Glaube ist nicht jedermanns Sache, heißt es hier im zweiten Thessalonicher Brief. Schon damals kämpften die Apostel gegen die Langeweile, das Desinteresse, gegen die Gleichgültigkeit vieler Menschen. Und wissen Sie, was das Schlimmste ist? Wenn sich die Christen, die doch eigentlich Zeugen des Evangeliums sein sollen, irgendwann sozusagen an den Kamin der innerkirchlichen Wärme und Gemütlichkeit zurückziehen, sich seufzend abfinden mit der Misere, in der sie selbst die Kirche, die Gemeinde sehen. Sie sind sich selbst irgendwann genug, geben sich damit zufrieden, dass es wenigstens in der Gemeinde oder im CVM noch genügend Gleichgesinnte gibt, mit denen man seine Freizeit verbringen kann. Man begnügt sich mit seinem Hausbibelkreis, wo es keine Überraschungen, keine allzu kritischen Fragen mehr gibt. Man pendelt gewissermaßen dann zwischen zwei Welten hin und her, einer frommen, privaten und der des Berufs, wo man kaum erkennbar ist als einer, der zu Jesus Christus gehört. Die dort sind sowieso nicht interessiert. Es ist einfach nicht ihr Ding. Der Glaube ist nicht jedermanns Sache, kann man auch resignativ sagen. Und genau gegen diese Haltung spricht der Apostel, schreibt der Apostel an. Betet für uns, tretet bei Gott für uns ein, dass das Evangelium nicht verflacht und zur bloßen Freizeitbeschäftigung wird, sondern läuft, dass wir dranbleiben an unserem Auftrag, dass wir nicht aufhören in dem, was wir sagen und in dem, was wir leben, glaubhafte Zeugen zu sein. Betet für uns, schreibt er an die Christen in Saloniki. Eben weil sie dafür bekannt waren, dass sie eine besonders innige Liebe zu Jesus hatten. Und wer weiß, vielleicht bittet über den Apostel heute auch Jesus Christus die Gemeinde in Gomaringen, die zumindest den Ruf hat, dass hier besonders viele Menschen mit einer innigen Liebe zu Jesus leben. Betet. Betet doch für jene, die als Zeugen des Evangeliums unterwegs sind. Sei es in der Mission oder auch hier in Deutschland, als Pfarrer oder als Jungscharleiter, als Dekaninnen und als Diakoninnen. Betet für sie, dass sie nicht müde werden, sondern dranbleiben an ihrem Auftrag und dass durch sie das Evangelium läuft, dass andere Menschen erreicht werden und ihr Leben verändert wird. Betet für sie. Und selbst wenn das zwischenzeitlich anstrengend wird und uns die Arme schwer werden gewissermaßen. Und betet dabei zugleich auch für euch selbst, weil sich im Gebet unsere nach innen so dicht abgeschottete Welt wieder öffnet. Weil Menschen, die beten, aus sich und ihrer kleinen, so gut geordneten Welt heraustreten und sich neu überraschen lassen von Gott. Helmut Gollwitzer, der große Theologe der Nachkriegszeit, sagte einmal, das Gebet ist die Tür aus dem Gefängnis unserer Sorge. Da wird was aufgestoßen und man tritt wieder nach draußen. Ja, manche Zeitgenossen lächeln heute über das Gebet und andere werfen den Betern vor, nur die Hände in den Schoß zu legen. Aber wer betet, sondert sich gerade nicht ab, sondern öffnet sich für Gott und die Welt. Wer gewohnt ist, mit Gott zu reden, wird nicht so leicht auf die Stimmen hören, die uns einflüstern wollen, dass ja doch alles keinen Zweck hätte. Man sich eben zufrieden geben solle mit seiner kleinen Welt, in der man steckt. Wer betet, wird in die Weite geführt. Auch der Perspektive des Blickes, auch eines weltweiten Blickes. Ich kann doch nicht beten, ohne dann auch gleichzeitig die Zeitung aufzuschlagen, weil mich das doch dann auch brennend interessiert, was Gott in dieser Welt geschehen lässt oder was er auch selbst tut. In Thessalonich scheinen sie damals noch nicht ins Stocken geraten zu sein. Im Gegenteil, der Apostel bittet die Gemeinde, für ihn zu beten. Die älteren, die erfahrenen Christen sollen beten für jene, die ihren Glauben in einer besonders feindseligen Umgebung behaupten müssen. Deshalb lasst uns ganz speziell auch für jene Schwestern und Brüder beten, die buchstäblich Angst haben müssen vor ihrer feindseligen Umwelt. Und wir wissen alle, dass es bis heute furchtbare Formen der Verfolgung und Benachteiligung gibt. Wir denken nur an jene Christen im Mittleren Osten, Syrien, im Irak. Es gibt immer noch welche dort. Der erste Thessalonicher Brief schreibt, betet für uns, dass das Wort des Herrn laufe und gepriesen werde, wie bei euch. Der zweite Thessalonicher, Entschuldigung. Hoffentlich gilt das auch für uns, dass das Wort des Herrn laufe und gepriesen werde, wie bei euch in Gomaringen. Und ich möchte zum Schluss noch etwas loswerden zum Gebet. Auguste Rodin hieß ein französischer Bildhauer. Vor ziemlich genau 100 Jahren griff er Dürers Bild von den betenden Händen auf, in Form einer Skulptur. Die Kathedrale heißt sein überlebensgroßes Kunstwerk. Eigentümlicherweise sind es zwei rechte Hände, die sich da ganz leicht berühren. Und sie erinnern dabei an einen gotischen Spitzbogen, eben wie der einer Kathedrale. Der Spitzbogen soll den Blick nach oben ziehen, zu Gott, wie eine der schlanken gotischen Kathedralen in Köln oder das Ulmer Münster. Wer dort einmal hingeht, empfindet diesen Sog nach oben zum Himmel. Kathedralen sind steingewordene Zeugnisse menschlicher Sehnsucht. Aber wer zu Gott kommen will, braucht keine Kathedralen aus Stein, scheint uns der Künstler mitzugeben. Schließlich tragen wir diese Kathedrale in unseren Händen. Wir haben sie jederzeit bei uns. Überall, wo wir sind, können wir mit ihm sprechen und so heraustreten aus dem Gefängnis unserer kleinen und oft so kleinlichen Welt. Lassen Sie mich schließen mit einer ganz kleinen Geschichte noch. Es war an einem Abend, die Eltern saßen im Wohnzimmer, jeder in seine Lektüre vertieft und nebenan, so hofften sie, würde die fünfjährige Mareike nun endlich das Land der Träume erreichen. Die Tür zum Kinderzimmer war einen Spalt breit geöffnet, darauf legte die Kleine größten Wert. Und plötzlich meldet sich durch die Tür ihr helles, durchdringendes Stimmchen. »Mama, Papa, ich bete gerade. Braucht ihr auch noch was?« Das hört sich natürlich für unsere erwachsenen Ohren viel zu einfach an und doch hat es eine tiefe Aussage. Mareike hat begriffen, ich darf Gott sagen, was ich brauche. Und ich wünsche Ihnen und mir, dass wir ihm oft genug mit jenem Wunsch in den Ohren liegen, den damals der Apostel nannte. Betet dafür, dass das Wort des Herrn laufe und gepriesen werde. Denn das brauchen wir tatsächlich. Amen.